Ja, ich hoffe, ich teile nicht mein Wort aus, sondern mit meinen Worten teile ich hoffentlich das Wort Gottes aus. Und heute wollen wir wieder im Matthäus-Evangelium reinschauen. Ich habe ja vor, so nach und nach einfach mit euch da so durchzugehen. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Und ich hatte ja zur Erinnerung begonnen, dass ich, bevor ich überhaupt damit begonnen habe, habe ich mit euch über das Evangelium gesprochen, was das Evangelium eigentlich beinhaltet, was es bedeutet, habe ich versucht darzulegen. Und letztes Mal hatten wir dann schon den ersten Text aus Matthäus angeschaut, in Matthäus 1 haben wir diesen Einstieg in Matthäus gemacht. Ich habe auch eine kleine Einführung so gemacht und heute geht es weiter und wir betrachten das Matthäus-Evangelium mit dem Fokus, mit diesem zentralen Thema Jesus, der gesalbte König. Matthäus, das Evangelium von Jesus, dem gesalbten König. Denn darum geht es, der Gesalbte, der Christus, der Messias. Und in Matthäus sehen wir ganz deutlich diesen Punkt, dass Jesus der König ist. Und es soll uns darum gehen, wenn wir uns das anschauen, um die Person Jesus und zwar alles, was ihn betrifft. Das Evangelium sind nicht nur die letzten Kapitel dieses Evangeliums, wo es um die Kreuzigung und die Auferstehung geht. Das ist ein sehr zentraler Teil, ja, aber das Evangelium beinhaltet mehr. Es geht nicht um nur diese eine Tat, die Jesus getan hat, sondern es geht um ihn, um den König selbst, und zwar um alles, was ihn betrifft. Woher er kommt, wer er ist, was er tut, was er sagt und was er auch von seinen Bürgern als König, seinen Bürgern, seinem Volk erwartet. Also all das, was umfasst ja das Evangelium. Und wir sind da ja noch am Anfang und gerade am Anfang, da geht es sehr stark auch heute darum, wer ist dieser Jesus eigentlich? Wer ist dieser Jesus? Wir werden später im Matthäus-Evangelium noch viel davon hören, was er gesagt hat, was er getan hat für Wunder und so weiter. Aber jetzt am Anfang ist noch sehr viel so dieses, wer ist das eigentlich? Und wozu ist er gekommen? Und heute soll es um zwei wunderbare Namen von Jesus gehen. Zwei wunderbare Namen, die ich beleuchten will. Und der eine Name, das ist sein Rufname, so wie er genannt wird. Und der andere, das ist jetzt nicht sein Rufname. Also wir sehen nicht, dass er jemals so an sich genannt wurde. Aber es ist ein Name, der ihm gegeben wurde, der ihn beschreibt. Also beschreibt, was er eigentlich ist, wer er ist. Das ist ja ganz häufig so gewesen, dass man den Menschen einen Namen gegeben hat, nicht einfach so, sondern man hatte diese Bedeutung und wollte diesem neugeborenen Kind dem Namen geben mit dieser Bedeutung. Ich stelle mir das so vor, wir haben ja diese Namen auch, wir haben ja auch viele Namen, auch aus der Bibel, hebräische Namen unter anderem. Und die haben ja eine Bedeutung. Ich finde das so interessant, wenn die Leute früher wirklich so hießen, aber das war ja die Sprache, die sie auch gesprochen haben, dann hießen sie halt, irgendwie Gott richtet. Hey, Gott richtet. Oder Gott ist Richter, Daniel. Ne? Daniel heißt Gott ist Richter. Oh, mein Richter, genau. Hey, Gott ist mein Richter, wie geht's dir heute? So, ne? Ich finde das interessant. Aber die haben eben diese Bedeutungen gehabt, diese Namen. Und heutzutage ist ja, im Allgemeinen so, ne? Nicht immer, aber im Allgemeinen, dass wir mehr so den Namen geben, so, oh, welcher klingt schön. Also so wird eigentlich ein Name häufig ausgesucht, nicht immer. Ne? So war das bei uns, bei unserem ersten Kind, bei Fiona, da haben wir wirklich den Namen einfach so ausgesucht, was klingt schön. Ich weiß noch, Miri hatte sehr viele Vorschläge und ich habe immer, oh nee, mag ich nicht. Und bei Fiona, da haben wir uns dann geeinigt. Den fanden wir einfach beide schön, da haben wir den gegeben. Und tatsächlich, bei unserer zweiten Tochter haben wir aber anders entschieden. Da haben wir wirklich auch gewollt, einen Namen mit einer Bedeutung. Und haben uns ganz bewusst für diesen Namen entschieden, Mia Delaya. Das bedeutet so viel wie, man kann es im Prinzip übersetzen mit aus Betrübnis hat der Herr emporgezogen. Das war ganz bewusst, dass wir diesen Namen genannt haben, weil uns der Herr eben aus dieser Betrübnis, die wir ja hatten, auch durch die Geburt von Fiona, er hat uns da emporgezogen, er hat uns wieder emporgehoben, hat uns da rausgeholfen. Und deswegen haben wir ganz bewusst bei unserer zweiten Tochter diesen Namen genannt. Und so sind eben Namen etwas, die sind nicht Schall und Rauch, so wie es dieses Sprichwort gibt, sondern Namen haben eine Bedeutung. Und hier werden zwei Namen von Jesus genannt, die nicht einfach so gegeben wurden, sondern die ganz bewusst auch von Gott gegeben wurden. Sie wurden ja von Gott gegeben, das werden wir gleich lesen. Und so möchte ich diesen Text einmal lesen. Ich habe die Predigt überschrieben mit der König, ein Rettergott für alle Völker. In Jesus kommt Gott den Menschen nahe. Ich möchte lesen aus Matthäus 1, ab Vers 18, bis hinein in Matthäus 2, ins Kapitel 2 lese ich. Nicht das komplette, aber da hinein lese ich. Genau, Matthäus 1, ab Vers 18. Die Geburt Jesu des Gesalbten aber geschah so. Nachdem seine Mutter Maria nämlich mit Josef verlobt worden war, stellte sich, bevor sie zusammengekommen waren, heraus, dass sie vom Heiligen Geist schwanger war. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht zur Schau stellen wollte, war entschlossen, sich heimlich von ihr zu scheiden. Als er aber darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, deine Frau Maria zu dir zu nehmen. Denn das, was in ihr gezeugt wurde, ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird nämlich sein Volk von ihren Sünden retten. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was vom Herrn durch den Propheten gesagt wurde, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, was übersetzt Gott ist mit uns bedeutet. Als Josef aber vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Nachdem aber Jesus in Bethlehem in Judäa geboren worden war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Magier vom Osten nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Wir haben nämlich seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als aber der König Herodes das hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Gesalbte geboren werden solle. Sie aber sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa, so steht es nämlich geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, Land Judas, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas. Aus dir wird nämlich der Führer kommen, der mein Volk Israel weiden wird. Daraufhin rief Herodes heimlich die Magier und erkundigte sich genau bei ihnen nach dem Zeitraum, in dem der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht genau nach dem Kind. Sobald ihr es aber gefunden habt, berichtet es mir, damit auch ich komme und es anbete. Nachdem sie aber den König gehört hatten, gingen sie. Und siehe, der Stern, den sie aufgehen sehen hatten, ging ihnen voraus, bis er kam und über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich über die Maßen. Und sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Und sie fielen nieder, beteten es an, öffneten ihre Schatzbehälter und brachten ihm Gaben dar: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und nachdem sie in einem Traum angewiesen wurden, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Ja, ich hoffe, ihr habt das auch rausgehört, ihr habt gut zugehört und habt die zwei Namen, die vorkamen, die kamen ziemlich am Anfang vor, habt ihr rausgehört. Der erste Name ist eben, wie schon gesagt, sein Rufname, Jesus. Der erste Name, um den es gehen soll, Jesus. Wir singen ja auch Jesus, höchster Name. Und ihr Lieben, das ist so. Denn Jesus, so wird es ja auch begründet, warum Josef dieses Kind so nennen soll. Es wird ja gesagt, er wird nämlich sein Volk von ihren Sünden retten. Und Jesus, das ist dieser gleiche Name wie, also Jeshua, Jehoshua, Josua, das ist der gleiche Name und bedeutet, Gott ist Rettung, oder? Gott rettet, kann man auch sagen. Das bedeutet dieser Name und deswegen war das nicht willkürlich, dass er so heißen sollte, denn es hat ja einen Grund, es beschreibt den Grund seines Kommens. Er wird nämlich sein Volk von ihren Sünden retten. Und ihr Lieben, wie wichtig ist das gewesen, dass er das getan hat? Denn wie hoffnungslos verloren sind wir Menschen doch in unseren Sünden. Das ist jetzt, denke ich, nichts Neues, was ich euch sage, aber das immer wieder einem bewusst zu machen. Ich denke auch, dass jedem Menschen das bewusst ist, dass er nicht, dass er Sünden hat, dass er, jedem Menschen ist das, denke ich, bewusst, dass er nicht ganz im Reinen ist, dass er Dinge in seinem Leben hat, die nicht in Ordnung sind. Jedem Menschen ist das, denke ich, bewusst, dass er, wenn er, wenn es darauf ankommt, dass er da keine Chance hat, vor dem Gericht. Ich glaube, jedem Menschen ist das bewusst. Nicht immer. Ich denke, es gibt auch Zeiten, wo einem Menschen das nicht bewusst ist. Er lebt so vor sich hin, ihm geht's gut und er denkt da überhaupt nicht drüber nach. Aber ich bin überzeugt davon, dass jeder Mensch an einen Punkt kommt in seinem Leben, wo ihm das ganz klar ist, wo er das nicht leugnen kann, dass auch er fehlerhaft ist und Sünden hat und nicht im Reinen ist. Es gibt Zeiten, wo das dann bewusst wird. Und man weiß dann auch, dass man in diesem Zustand verloren ist. Dass man, wenn man jetzt angeklagt würde, man keine Chance hätte, man sich nicht rausreden könnte. Man weiß, da gibt es keinen Ausweg. Man weiß, es ist... Ich bin schuldig. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um als Menschen? Denn ich denke, man kann diese Zeit dann überstehen. Man kann das so überstehen, man kann das ignorieren, also unterdrücken. Und irgendwann wird es wieder gut sein. Irgendwann wird es einem wieder gut gehen, man denkt nicht wieder daran und man lebt sein Leben weiter. Ich denke, so kann man darauf reagieren und so tun das, denke ich, auch viele. Wie gehen wir damit um? Tun wir das? Überstehen wir das einfach, bis es endlich wieder weg ist, das Gewissen, das uns plagt? Oder zerbrechen wir? Und ändern unser Leben. Ich darf bezeugen, dass Gott das bei mir getan hat, dass er mir da begegnet ist und mir das so bewusst gemacht hat und an einem Punkt in meinem Leben und ich zerbrochen bin. Es war auch im Prinzip durch die Geburt von Fiona danach, dass Gott mir da bewusst gemacht hat, wie viel in meinem Leben eigentlich noch falsch läuft. Und ich weiß noch, ich muss das nicht detailliert erzählen, ich weiß aber noch, wie ich zerbrochen bin, wie ich geweint habe vor Gott und habe ihn gebeten, mir zu helfen, dass ich mich ändere. Dass ich Dinge in meinem Leben ausräume und jetzt anders bin, anders lebe. Und das ist natürlich an sich nicht schön, aber es ist gut. wenn das passiert. Und ich hoffe, dass Gott das auch immer wieder bei mir tun wird, wenn ich an einen Punkt komme, wo ich das nötig habe, dass Gott mich da dann nicht verschont, sondern mich dahin führt, dass ich zerbreche. Dann ist es gut. Und das ist so wichtig. Und Jesus, der ist es, der sein Volk rettet von diesen Sünden. Bei ihm haben wir diese Rettung von unseren Sünden, die uns, wo wir uns vielleicht dann die bewusst sind und wir uns damit quälen und sagen, okay, aber was jetzt? Bei Jesus haben wir die Rettung von unseren Sünden. Er rettet sein Volk, heißt es, von ihren Sünden. Wer ist denn eigentlich sein Volk? Zuerst einmal könnte man ja denken, die Juden. Weil Jesus ist da ja in das jüdische Volk hineingeboren, es ist also sein Volk. Und es heißt ja auch immer wieder, dass er in erster Linie dafür gekommen ist, um sie zu erreichen. Paulus sagt das ja auch, er sagt zuerst den Juden, dann den Griechen oder den Nichtjuden, sagen wir mal so. Und auch Jesus selbst sagt es, ich bin gekommen zu den Schafen des Hauses Israel. Das ist meine Aufgabe, ne? Also so könnte man das sehen. Aber Gott hat geoffenbart, und wir sehen das auch schon im Alten Testament, wird das schon angedeutet, und dann sehen wir das jetzt geoffenbart von Gott, dass Gott sich ein Volk bildet von Menschen aus allen Völkern. Aus allen Völkern. Und das ist, ich finde diese Vorstellung so genial, denn sein Volk besteht nicht nur aus Juden. Sein Volk besteht nicht nur aus Friesen. Sein Volk besteht nicht nur aus Russlanddeutschen, wo ich ja auch zugehöre. Das wäre schlimm, wenn das so wäre. Nein, sein Volk besteht aus Menschen aus allen Völkern. Wie wunderbar und herrlich ist dieser Plan, den Gott da schon von Grundlegung der Welt gefasst hat. Und deswegen, nicht jeder, der ein Jude ist, gehört zu Gottes Volk. Und es gibt Nicht-Juden, die zu Gottes Volk gehören. Ich möchte das einmal aus Römer lesen. Aus Römer 2. Da heißt es, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. An anderer Stelle sagt Paulus, denn wir sind die Beschneidung. Also im Prinzip, also die Beschneidung ist ein Synonym für eigentlich das jüdische Volk, so, ne? Wir sind die Beschneidung, die wir Christus im Geist dienen und nicht auf Fleisch vertrauen. Und an anderer Stelle, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Und ich finde es auch spannend bei Matthäus, dass auch Matthäus schon diesen Blick ausweitet auf alle Völker, auf die Nichtjuden auch. Ne? Dass er... Weil Matthäus ja eigentlich, dieses Evangelium, haben wir gesehen, das ist eigentlich gerichtet wahrscheinlich an jüdische Christen, also an Juden. Also wir sehen das, es soll auch ursprünglich auf Hebräisch geschrieben worden sein und dann ins Griechische übersetzt, was wir dann jetzt haben. Und aber trotzdem, in seinem Evangelium sieht man ganz häufig diesen Blick schon auf alle Völker. Auf alle Nationen, immer wieder. Und auch hier haben wir das gesehen und deswegen habe ich diesen weiteren Abschnitt auch mit reingenommen. Finde ich spannend, dass Matthäus als allererstes Nicht-Juden kommen lässt und Jesus, dass sie Jesus anbeten, dass er diese Geschichte bringt, wie Nicht-Juden kommen und ihn anbeten und Jesus anbeten. Dass er das so in dieser Reihenfolge zusammengestellt hat. Denn wir wissen ja von Lukas, aus der Geburtsgeschichte von Jesus, dass da ja schon als erstes waren ja die Hirten da. Und das waren ja Juden. Also es ist nicht so, dass jetzt die Nicht-Juden da als erstes waren, aber dass Matthäus das so beschreibt in seiner Zusammenstellung, finde ich echt spannend. Und deswegen habe ich das auch vorgelesen, weil da sind Nicht-Juden irgendwo aus dem Osten, heißt es, und die folgen einem für mich unscheinbaren Zeichen. Also für mich, ich begreife das nicht. Ja, da ist dieser Stern, den sie aufgehen sehen haben, und sie, da ist der König der Juden geboren. Also ich weiß nicht, ob, ich verstehe das nicht, wie man darauf kommt. Ne? Ich weiß, es gibt Erklärungen dafür, der Stern war wahrscheinlich auch besonders hell, aber weil Sterne gehen immer mal wieder neu auf am Himmel, das ist an sich nichts Besonderes. Für Leute, die den Himmel dann beobachten, es gibt immer wieder neue Sterne mal. Und deswegen verstehe ich das nicht. Es kann sein, wie gesagt, dass dieser Stern dann besonders hell war. Es kann sein, dass der in einem bestimmten Bereich des Himmels war. Und ist da, es gibt da Erklärungen, dass es da auch schon so Bezüge gab, Prophezeiungen gab, warum jetzt man darauf schließen könnte, dass da ein König der Juden geboren werden sollte. Ich weiß auch, es gibt diese Erklärung aus 4. Mose, wo es ja heißt, ein Stern geht hervor aus Jakob und dass sie diese Stellen hatten. Aber auch da, das ist für mich keine befriedigende Erklärung, diese Stelle aus 4. Mose. Ein Stern geht hervor aus Jakob. Ja, aber warum jetzt, wenn dieser Stern da aufgeht, warum weiß ich, jetzt ist der König der Juden geboren, auch wenn ich jetzt diese Prophezeiung da habe? Und also ich verstehe es nicht. Für mich ist das ein unscheinbares Zeichen, aber da wird es Gründe gegeben haben. Sie waren sich sicher, einfach nur aufgrund dieses Sterns, da ist der König der Juden geboren. Nicht-Juden, warum interessiert die das überhaupt? Aber das finde ich so bemerkenswert, da sind diese Nicht-Juden, die das so wichtig fanden, dass sie gesagt haben, da müssen wir hin. Und sie gehen, sie folgen diesem Zeichen. Übrigens, ich glaube nicht, dass sie dem Stern folgten. Ich glaube nicht, dass der Stern, so wie es immer dargestellt wird, ihnen so vorausging wie so eine Sternschnuppe oder auch so, weil das steht da gar nicht. Das steht nur, sie haben den aufgehen sehen und haben verstanden, der ist der König der Juden geboren. Also, wo müssen sie hin? Ja, nach Israel. Dann sind sie nach Israel gegangen. Nicht, dass der Stern ihnen da den Weg gezeigt hat, sondern sie wussten halt, wo Israel ist. Und später, wo sie dann bei König Herodes waren, dann heißt es, wo sie dann nach Bethlehem gingen, der Stern ist ihnen vorausgegangen und kam und stand über der Stelle. Aber das meint einfach zeitlich vorausgegangen. Während sie bei Herodes waren, der Sternenhimmel bewegt sich ja, und während sie bei Herodes waren, ist der Stern schon vorausgegangen. Und als sie dann auch nach Bethlehem kam, stand der genau über der Stelle. Wahrscheinlich, also so stelle ich mir das vor, wahrscheinlich stand er genau im Zenit. Also man hat ihn nicht da gesehen, sondern wirklich so, dass er über ihnen war. Und das war für sie dann nochmal ein wunderbares Zeichen. Aber worum es mir geht, ist, sie wissen nicht viel, aber folgen diesem Zeichen. Ihnen ist das so wichtig. Und sie kommen dann dahin und weil sie ja nicht viel wissen, erkundigen sie sich. Wie ist das denn hier? Wo ist der König der Juden? Und Herodes fragt die Schriftgelehrten und die können das ganz genau sagen. Die wissen das ganz genau. Die können ihm gleich die Stelle sagen aus Micha und diese Prophezeiung. Ja, Bethlehem ist doch ganz klar. Und bemerkenswert finde ich, diese Nicht-Juden gehen diesen geringsten Zeichen nach und wollen diesen König anerkennen und anbeten. Und die Juden, die eigentlich ja diese Erwartung hatten auf diesen König und die das genau wissen, die bekommen ja sogar einen Hinweis von diesen Nicht-Juden, bekommen sie einen Hinweis, sagen, der soll jetzt geboren worden sein. Und sie wissen genau, wo es ist, aber sie gehen nicht hin. Finde ich spannend. Dass er dass Matthäus das so schildert, ne? Dass die Nicht-Juden, die gehen dahin und die Juden, die es eigentlich besser wissen mussten, die gehen nicht hin. Und wie schon gesagt, natürlich in der Geburtsgeschichte von Lukas, da sehen wir die jüdischen Hirten, die sind ja hingegangen. Aber diese Schriftgelehrten, die nicht. Und da sehen wir dieses Volk, das von ihren Sünden gerettet wird durch Jesus. Das ist das Volk, das Gott sich sammelt, das aus allen Völkern bestehen wird, aus Menschen aus allen Völkern. Und ich finde das, wie gesagt, schon so genial und möchte daraus da auch aus Offenbarung 7 einmal lesen. Da heißt es, nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Menschen aus allen Nationen, Völkern und Sprachen sind dort vor dem Thron und sagen, das Heil ist bei unserem Gott. Es ist unser Gott. Und wie gesagt, ich finde das einfach so wunderbar, dass Gott nicht einfach nur ein Volk sozusagen da auserwählt und dass nur sie da sein dürfen, sondern dass diese Vielfalt da sein wird aus allen Völkern. Dieses Volk, das wird er retten. Dieses Volk aus allen Nationen, das wird er retten. Das Volk, das aus denen besteht, die ihn als König anerkennen. Herrlich. Und wenn auch du an ihn glaubst und ihm nachfolgst und ihn als König anerkennst und diese Änderung in deinem Leben stattfindet, dann rettet er auch dich von deinen Sünden. Wir sind ja nicht sündlos und wir werden auch in diesem Leben nicht sündlos werden. Wir verfehlen uns oft, wir begehen oft auch immer wieder noch Sünde. Natürlich, hoffentlich ist da ein Fortschritt zu sehen, dass wir jetzt nicht wie ein Gottloser wirklich da unser Leben führen und sündigen. Ne? Aber wir werden auch jetzt immer noch sündigen. Aber von diesen Sünden, die nicht ausbleiben und wir ja verloren wären, von diesen Sünden wird uns der Herr Jesus retten. Er wird einmal zu uns sagen, nein, du darfst hier sein. Ich ziehe dir dein dreckiges Gewand aus und ziehe dir ein sauberes Gewand an. Da haben wir auch herrliche Beschreibungen in der Bibel davon. Das wird Jesus machen. Er wird dich von deinen Sünden retten, wenn du an ihm glaubst und ihm nachfolgst. Was für ein herrlicher Name, Jesus. Gott rettet. Er rettet sein Volk. Und der zweite Name, Immanuel. Das ist, wie gesagt, das ist ja nicht sein Rufname. Also wir sehen an keiner Stelle, dass Jesus irgendwie so wirklich gerufen wurde. Denn es ist ja dieser Name, der in der Verheißung von Jesaja genannt wird. So wird man ihn nennen, Immanuel. Und dann wird auch schon gleich erklärt, das bedeutet, Gott ist mit uns. Oder man kann auch sagen, Gott ist bei uns. Es geht einfach darum, dass er bei uns ist, mit uns ist. Und dieser Name, das ist nicht sein Rufname, aber er beschreibt das, was Jesus eigentlich ist. In Jesus kommt Gott den Menschen nahe. Lieben, ich begreife das nicht. Für mich ist das so unbegreiflich, wie Gott ein Mensch wird. Ich werde das, glaube ich, nie wirklich verstehen. Man nimmt das an, ja, aber ich werde das nie wirklich verstehen. Gott wird ein Mensch, um bei den Menschen zu sein. Gott, der Allerhöchste des ganzen Universums. Und ich habe das schon öfters hier erwähnt, ihr Lieben, das gibt es sonst nicht in Religionen. So etwas gibt es nicht, dass Gott zu den Menschen kommt, dass er den Menschen nahe kommt und eine enge Beziehung mit ihm haben will. Dass er sich ein Volk erwählt, um mit ihm Geschichte zu schreiben und in Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm zu haben, dass ihm das wichtig ist und dass er dieses Volk um sich haben will, dass es sein Volk ist und er ihr König. Das gibt es sonst nicht. Ich habe das, wie gesagt, ja schon öfter hier auch mal so von der Kanzel gesagt, weil ich das so genial finde. Wenn wir uns zum Beispiel diese griechischen und römischen Mythologien angucken, diese Götterwelt, ne? Da gibt es ja die verrücktesten Geschichten von diesen Göttern, von Unzucht und Unmoral und so weiter. Was für tolle Götter, oder? Die Morde begehen und sich betrügen und so weiter, Unzucht begehen, Unmoral üben. Was für tolle Götter. Und da ist der Punkt, auch diese Götter, die kommen auch mal auf die Erde. Also das ist gar nicht so unterschiedlich. Könnte man ja sagen, ja, was ist denn da anders, ne? Die kommen doch auch auf die Erde. Ja, aber die Frage ist, wie und aus welchem Grund vor allem, aus welchem Grund? Es gibt zum Beispiel, da gibt es verschiedene Geschichten, aber dieser Zeus, dieser höchste Gott der Griechen, der kommt auf die Erde, verwandelt sich in einen Stier. Er wird auch kein Stier oder irgendwas, sondern er verwandelt sich nur. Und warum? Um eine Jungfrau namens Europa zu stehlen und sie zu vergewaltigen. Das ist ein Gott. Dafür kommt er auf die Erde. Das ist ihm wichtig. Deswegen nicht zu vergleichen mit unserem Gott. Und auch wenn. Ich bin kein Islamexperte, aber auch Allah im Islam, meine ich, ist es so, dass er rettet Menschen oder auch nicht, ne? Aber da ist keine Nähe, da ist keine Beziehung. Du wirst in Ewigkeit, du wirst vielleicht gerettet sein und Allah wird dir auch was Schönes schenken da, das im Paradies oder was auch immer. Aber da ist keine Beziehung mit diesem, auch in Ewigkeit wirst du nicht Allah nahe kommen. Du wirst ihn nicht sehen. Du wirst nicht mit ihm Gemeinschaft haben. Auch da, ich bin kein Islamexperte. Wenn das nicht stimmt, dann lasse ich mich da auch korrigieren, wenn das anders gesehen wird. Aber ich meine, das ist so. Weil Allah so, er ist halt Gott, so bei, ne? Und das ist unmöglich, dass er überhaupt irgendwie mit den Menschen da ist eine Trennung, auf jeden Fall. Aber deswegen sage ich, das gibt es in anderen Religionen nicht. Ein Gott, der selber Mensch wird, um den Menschen nahe zu kommen und in Ewigkeit sie um sich zu haben. Er wünscht sich das, er will das, sie um sich haben in Ewigkeit. Was für ein herrlicher Gott. Und in Christus kommt Gott uns Menschen persönlich nahe. Deswegen dieser Name, Immanuel. Gott ist mit uns. Das ist Christus. Denn in Christus passiert das. Und wir können jetzt schon eine Beziehung und Gemeinschaft zu unserem Gott haben. Er hat uns von unseren Sünden gerettet und wir können mit allem, was uns bewegt, wir haben ja die Zeugnisse auch gehört, es ist so, wir können mit allem, was uns bewegt, zu ihm kommen. Wir haben heute die Zeugnisse gehört. Wir haben letzte Woche, falls ihr euch erinnert, in der Predigt auch wunderbare Zeugnisse gehört von Gennadi Neufeld. Wie man sich an Gott wenden kann und er hört dir zu. Er interessiert sich dafür. Er ist nicht ferne. Und er versteht uns und will, dass wir nach seiner Vorstellung verändert werden und Fortschritte machen. Wir sind ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal, wie es uns geht und wie wir vielleicht vorankommen. Sondern er will, dass wir Fortschritte machen. Er will, dass wir florieren, sage ich jetzt mal so. Natürlich aber nach seiner Vorstellung. Und das ist ihm wichtig. Er wird uns nicht alle unsere Wünsche erfüllen, die wir nennen. Aber wenn wir mit ihm verbunden sind, dann ist das, was er mit uns macht, das Beste. Also wir können jetzt schon diese Beziehung und Gemeinschaft mit unserem Gott haben. Aber auch der Ausblick, den wir haben, der ist genial. Der ist so herrlich. Das ermutigt mich immer wieder, dass das, was Gott in Jesus vorhatte und vorhat, nämlich dieses Gott ist mit uns, das wird in der Zukunft noch zur Vollendung kommen. Dann möchte ich diese Verse auch nochmal lesen aus Offenbarung 21. Und die haben einen direkten Bezug dazu, zu diesem Namen von Jesus, Immanuel. Gott ist mit uns. Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Schon allein das so herrlich. Das Alte, das hier, dieses, was ja auch teilweise schlimm ist, zerstört ist und so weiter, das wird einmal vergehen und Gott wird etwas Neues schaffen. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und vielleicht nebenbei für die, die das Meer gerne mögen, es gibt ja diese, hier heißt es ja, das Meer gibt es nicht mehr, da gibt es die Ansicht, auf der neuen Erde wird es kein Meer geben. Ich würde das gar nicht mal behaupten, weil hier geht es ja einfach darum, die erste Erde waren vergangen, erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Also das Meer hier, was jetzt auch ist, so genau wie die Erde, das ist vergangen. Da steht nichts davon, ob es nicht auf der neuen Erde auch ein Meer geben wird. Das nur mal so nebenbei. Aber einfach herrlich, neuer Himmel, neue Erde. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt und das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Das Zelt Gottes, also das Zelt ist der Ort, wo man wohnt, wo man das Leben verbringt, wo man tagsüber und auch nachts ist. Ja, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und da heißt es jetzt auch, und er wird bei ihnen wohnen. Gott macht Wohnung mitten unter den Menschen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das ist hier genau der Name von Jesus. Gott ist mit uns. Gott wird bei ihnen sein. Gott wird mit ihnen sein. Da steht genau das Gleiche. Also der Name von Jesus, Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Ihr Lieben, wenn ich diesen Text lese, mir geht jedes Mal das Herz auf. Wem könnte das auch nicht? So herrlich, diese Zukunft, die Gott uns offenbart hat. Er hat uns sie wissen lassen. Das ist doch, wie ermutigend ist das? Die Zukunft, auf die wir zusteuern. Dass alles einmal weg sein wird, was uns belastet, was uns Sorgen macht. All das Leid, das Schmerz, Geschrei, der Tod wird nicht mehr sein. Wir dürfen uns auf eine neue Erde und einen neuen Himmel freuen, auf eine Zukunft in Ewigkeit mit Gott, wo Gott mitten unter seinem Volk sein wird und das Volk um ihn herum. In Ewigkeit. Diese Gemeinschaft, dieses ja, so ein Zusammenleben, oder wie man sagen soll. Und das alles hat Gott in Christus möglich gemacht. Das ist Jesus. Gott, der Mensch wird, um bei den Menschen zu sein und sie von ihren Sünden zu retten. Unser König. Amen.